Meine Mama hat sich nicht vorstellen können, noch ein drittes Kind zu versorgen. Der Engelmacher hat ihr gesagt, es sind alle Reste auch der Gebärmutterwände draußen gewesen, sodass auch eigentlich kein Überleben mehr möglich ist. Sie wollte auf keinen Fall, dass es rauskommt. Ich habe es erst mit 17 Jahren erfahren. Ja, heute würde ich sagen, ich habe es aber die ganze Zeit gewusst und geahnt. Ich habe gedacht, ich bin vielleicht verrückt, man sollte mich vielleicht mal untersuchen. Mit 17 Jahren kam auf einmal die Bombe.
Hi Leute und herzlich willkommen auf dem Lifeline-Kanal. Neben mir sitzt die gute Beste Andrea, die hätte abgetrieben werden sollen, das allerdings überlebt hat und wie es sich anfühlt, ursprünglich nicht gewollt gewesen zu sein und noch viel mehr, das erfahren wir hier in diesem Interview. Nur kurz zur Info, dieser Kanal läuft Non-Profit und wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, dann überlegt mal, ob ihr ein bisschen was spenden wollt oder schaut mal im Shop vorbei. Andrea, wie überlebt man, auch wenn der Satz irgendwie absurd klingt, trotzdem frage ich, seine eigene Abtreibung. Kannst du uns ein bisschen reinnehmen in die Geschichte?
Ja, also im Jahr 1974 im März hat meine Mama bemerkt, dass sie schwanger ist. Sie war zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt, schon viele Jahre verheiratet und es war nun das dritte Kind unterwegs. Und da mein Vater und sie einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt haben, ist es für sie erstmal ein Schock gewesen und sie hat sich nicht vorstellen können, in dieser Zeit noch ein drittes Kind zu versorgen und sich um dieses Kind zu kümmern.
Und dann ist sie zum Arzt gegangen und wollte abtreiben, beziehungsweise es war damals nicht ganz so einfach, wie das heute ist.
Das ist richtig. Also damals war es ja noch eine Straftat und es gab auch noch keine Beratungen und die Frauen waren da eigentlich ziemlich auf sich allein gestellt und auch meine Mama. Und sie ist erstmal zum Gynäkologen gegangen, weil sie erstmal feststellen wollte, ob es wirklich eine Schwangerschaft ist, weil die Regelblutungen ja ausgeblieben sind. Und der Gynäkologe hat ihr das dann bestätigt. Er hat ihr dann natürlich die Frage gestellt, ob sie das Kind bekommen möchte und sie hat erstmal überlegt und dann ist sie doch zu dem Entschluss gekommen, dass sie das nicht schafft. Sie hat auch meinem Vater davon erstmal gar nichts erzählt, weil sie ihn damit nicht belasten wollte. Und hat dann für sich entschieden, dass sie zu einem Engelmacher geht.
So hießen die Damen und Herren, die für die Abtreibung zuständig. Ja. Wann waren das auch? Ja, ich hoffe mal, Mediziner oder?
Es waren wohl Gynäkologen. Okay. Manche sogar schon in Rente, so hat meine Mama mir das erzählt, die dann einfach diese Leistung für die Frauen in Not praktisch vollzogen haben.
Illegal und war das ein großer Aufwand, irgendwie heimlich in einer Klinik oder wie kann man sich das vorstellen, wie ist das abgelaufen?
Sie hat mir erzählt, dass sie in einen Hinterhof gehen musste, in eine Wohnung. Und dort sah es in dem Zimmer aus wie bei einem ganz normalen Gynäkologen. Und wie gesagt, der Mann war vom Fach und er hat sie auch so nicht verletzt. Aber er hat dann auch die Abtreibung durchgeführt. Also damals auch keine medikamentöse Abtreibung, sondern eine Ausschabung.
Ich traue es mich kaum zu fragen, aber deshalb sitze ich auch hier. Ausschabung, was wird da gemacht? Und vor allem dann die Frage, wie konntest du das überleben?
Normalerweise wird das Kind auch schon über eine Spritze mit NaCl, so hat man das eigentlich früher gemacht, getötet und später ausgeschabt. Also ausgeschabt heißt auch, dass man mit einem Sauger, mit einem Sauggerät das Kind und die Gebärmutter aussaugt, sodass eigentlich alle Reste des Körpers, alle Extremitäten und praktisch die gesamte Gebärmutterwand abgesaugt wird, sodass auch eigentlich kein Überleben mehr möglich ist.
Also klingt relativ martialisch und vor allem gründlich. Wie kann es sein, dass du jetzt neben mir sitzt? Wie ging es dann weiter?
Ja, erstmal dachte meine Mama, sie hat jetzt das Kind abgetrieben und es ist jetzt erstmal, sie hat es immer so ausgedrückt, die Sorge ist erstmal weg. Sie ist dann ganz normal nach Hause gegangen, war auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite sehr betrübt.
War sie?
Ja, war sie tatsächlich.
Okay.
Und ja, dann hat sie einen Monat abgewartet, die Regelblutung blieb aus, den zweiten Monat und dann wurde sie skeptisch. Also sie fühlte sich auch echt noch schwanger und hat dann gemerkt, dass sie auch an Gewicht zunimmt und hat sich dann die Frage gestellt, okay, was stimmt jetzt mit mir nicht? Ja, sie ist dann wieder zurück zum Gynäkologen.
Und der hat dann was rausgefunden?
Also er hatte erst gesagt, ja, dann sind Sie jetzt erneut schwanger. Dann stockte er aber, weil er festgestellt hat, ja, sie hat ja nach der Ausschabung eine Spirale eingesetzt bekommen und dürfte jetzt eigentlich nicht schwanger sein. Und ja, nach der weiteren Untersuchung hat er festgestellt, sie ist immer noch schwanger. Und das hat natürlich auch meine Mama erstmal betroffen gemacht, weil sie sich nicht vorstellen konnte, wie kann das passieren. Der Engelmacher hat ihr gesagt, er hat ein Embryo entfernt. Es sind alle Reste, auch der Gebärmutterwände draußen gewesen, hat die Spirale eingesetzt und hat ihr damit bestätigt, die Abtreibung ist geglückt.
Trotzdem sitzt du hier.
Ja, ich habe mich versteckt.
Du hast dich versteckt. Ich kenne schon das Rätsels Lösung, wo man jetzt denkt, wie kann das sein? Willst du es verraten?
Ja, ich wäre normalerweise ein Zwilling oder ich bin ein Zwilling, ja.
Und deine Schwester wurde frühzeitig zum Engel gemacht, vom Engelmacher. Und du hast dich, wie immer du es geschafft hast, versteckt und hast überlegt. Ja. Wie hat deine Mama dann reagiert, als sie wusste, der Engelmacher war nicht erfolgreich?
Also sie war natürlich geschockt und zugleich kamen in ihr ganz massive Ängste und ja auch Fantasien im Kopf nach oben, wo sie sich vorgestellt hat, okay, wenn der jetzt eben ja ausgeschabt hat oder was er auch immer da gemacht hat. Man hatte ja davon auch gar keine Ahnung. Man wurde nie irgendwie unterrichtet, was genau er da macht. Und sie hat sich dann natürlich vorgestellt, okay, wenn der jetzt alles ausgeschabt hat, dann könnten mir ja vielleicht Extremitäten fehlen oder ich könnte mit einer Behinderung zur Welt kommen. Oder die Spirale, die ihr eingesetzt wurde, die könnte sich eventuell mit mir zusammen verwachsen. Mhm. Und als sie das gehört hat, ist sie erstmal aus der Praxis rausgerannt, hat versucht, meinen Vater anzurufen, weil sie sich
gewünscht. Der bis zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste?
Der wusste gar nichts. Mhm. Und deshalb hat er auch gesagt, er hat keine Zeit, er kann sie nicht abholen. Und ja, das war hart. Und sie ist dann weinend, total aufgelöst in die Straßenbahn und hat dort die ganze Zeit auf dem Nachhauseweg nur geweint.
Und hat sie dann überlegt, noch einen Abtreibungsversuch zu starten?
Als sie gehört hat, dass man mich jetzt nur noch mit einer Spätabtreibung holen könnte, hat sie sich auch wieder Gedanken gemacht, wenn das jetzt irgendjemand erfährt, jetzt kann sie es nicht mehr verheimlichen. Und auch da hat sie wieder Ängste gehabt, was denken alle von ihr. Sie wollte auf keinen Fall, dass es rauskommt und ist dann erstmal nach Hause und hat dann auch meinem Papa erstmal alles erzählt.
Weißt du, wie der reagiert hat?
Er hat immer gesagt, er hätte nicht gewusst, was er ihr raten soll, weil sie ist die Frau und sie muss das Kind austragen. Er wusste auch, er muss ja auch weiterhin die harte körperliche Arbeit leisten und er braucht sie auch. Er hätte sie ja an seiner Seite gebraucht. Aber er hat ihr dann auch gesagt, dass egal wie sie sich jetzt entscheidet und er steht jetzt voll und ganz hinter ihr und sie werden das zusammen schaffen.
Und dann hatten deine Eltern dann doch ein Ja zu dir.
Ja, also es kam zögerlich und die Freude auf die Schwangerschaft oder auf das Baby, das kam so, wo die Leute sie auch angesprochen haben, sie sind ja wieder schwanger, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat sie sich vorgestellt, ach, es wird bestimmt alles gut. Und als sie dann ja nach der Geburt von der Krankenschwester erfahren hat, dass ich ein Mädchen bin und die Krankenschwester hat ihr wohl laut und deutlich gesagt, es ist ein Mädchen und es ist alles dran. Und da hat dann im Sechsbettzimmer der Wöchnerin keiner verstanden, warum meine Mama ganz schrecklich anfängt zu weinen und gar nicht mehr aufhören will. Und dann hat meine Mama mir erzählt, dass sie den Frauen im Sechsbettzimmer die Geschichte sogar erzählt hat. Mhm. Und daraus ist zu einer anderen Frau dann auch eine Freundschaft entstanden. Und ja, das hat sie mir immer erzählt, dass die Krankenschwester, wie gesagt, richtig laut und deutlich gesagt hat, es ist alles dran.
Alles dran. Du hast vorhin gesagt, dass deine Mama deinem Papa erst recht spät von ihren Abtreibungsversuchen erzählt hat. Dann hat es deine Mama den anderen Frauen im Kreissaal erzählt. Wann hast du es dann erfahren, dass du hättest abgetrieben werden sollen?
Ich empfinde es als zu spät. Ich habe es erst mit 17 Jahren erfahren. Ja, heute würde ich sagen, ich habe es aber die ganze Zeit gewusst und geahnt.
Okay, wie das?
Das fing alles an mit 6 Jahren. Also wir hatten so ein Ritual, halt jeden Morgen, wie es so ist, eine Mama macht ihr Mädchen fertig mit so langen, dicken Haaren und macht ihr Töpfe oder einen Dutt. Und und ich habe gedacht, das wäre doch sehr schön, wenn es mich zweimal gäbe und sie und mir und meiner Schwester die Haare machen würde, jeden Morgen. Ja, dann habe ich ihr jeden Morgen die gleiche Frage gestellt, Mama, wie wäre das für dich, wenn es mich zweimal gäbe? Und sie hat jeden Morgen über eine lange Zeit mir immer wieder die gleiche Antwort gegeben. Wer hat dir denn diese Laus ins Ohr gesetzt? Also sie hat es abgetan und sie hat sich auch sonst nicht so mit dem Gedanken beschäftigt, dass das irgendwie Zusammenhänge geben könnte zur Abtreibung. Aber ich habe zu der Zeit einfach immer das Gefühl gehabt, dass ich eine imaginäre Schwester neben mir habe, dass die mich versteht, dass die so ist wie ich, dass sie so denkt wie ich, dass sie so fühlt wie ich, dass sie vielleicht auch das gleiche Lieblingsessen hätte. Und deswegen habe ich gedacht, ich glaube, ich muss das jetzt einfach mal der Mama sagen. Und für mich gab es einfach nur diese imaginäre Zwillingsschwester, von der ich ja eigentlich nichts wusste.
Aber es war irgendwie in deinem Unterbewusstsein oder in deiner Fantasie war sie doch, wie kannst du dir das erklären? Oder gibt es dafür offizielle Erklärungen? Oder?
Also heute in der pränatalen Wissenschaft ist es auch schon bewiesen, dass Erinnerungen und Gefühle, Emotionen über die Gebärmutter und über die Nabelschnur in Form der DNA an das Kind weitergegeben wird, also an die nächste Generation, auch so wie ein Kriegstrauma oder ja, schwierige Erfahrungen, die Eltern gemacht haben, können an das Kind über die DNA weitergegeben werden. Und das Kind empfindet das erstmal alles nur emotional. Es ist also jetzt nichts Abgefahrenes, irgendwie Esoterisches, sondern wissenschaftlich wirklich belegt. Und somit hatte ich auch ständig Albträume. Und der schlimmste Albtraum, der mich Jahre begleitet hat, der war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich sitze mit ganz, ganz vielen Kindern in meinem Alter, so 5, 6 Jahre, in einem riesengroßen weißen Doppeldecker-Reisebus. Und ich klopfe mit diesen Kindern ans Fenster und schreie. Aber ich habe diese ganzen Kinder und ich haben keine Stimme. Also man sieht, ich schreie, aber es kommt nichts heraus. Und auf dem Feld stehen lauter Frauen, so wie mit Kriegskleidung. Ich hatte damals noch keine Kriegsfilme gesehen und deswegen, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass das aus einem Film war, aber es war wirklich richtig gruselig. Alles war grau, schwarz. Diese Frauen standen mit so Hacken auf dem Feld und haben rumgehackt. Und der Bus ist losgefahren und die Mütter haben nicht hochgeguckt.
Und können Sie sich noch erinnern an den Traum? Also heute auch noch?
Ja, der ist und, wirklich ganz präsent. Ja, also die Albträume und auch dieses Gefühl, nicht allein zu sein, also eine Schwester zu haben, haben mich meine ganze Kindheit begleitet. Und ich habe dann, meine Mama hat davon nichts mitbekommen, immer mit meiner imaginären Schwester gesprochen. Ich habe mit ihr gespielt. Am Nachmittag für mich wirklich die größte Freude war, nach Hause kommen, die Schulmappe zur Seite schmeißen und hinter die Puppenstube. Und sie hat meistens mit dem Ken gespielt und ich mit der Barbie.
Und, warum diese Reihenfolge?
Ich kann es nicht sagen. Ich war halt immer die Barbie, die immer schwanger war. Also das war mir auch immer wichtig.
Die also schwangere Barbie.
Sie war so der Beschützer und ich war halt die schwangere Barbie. Ich hatte eine Barbie-Puppe mit einem langen Pullover und da hatte ich immer einen Wollknäuel und das habe ich jedes Mal unter den Pullover geschoben, weil mir ganz wichtig gewesen ist, dass die Barbie-Puppe schwanger ist und der Ken beschützt die schwangere Barbie-Puppe.
Okay, das sind ja recht konservative Familienstrukturen, Gedanken. Hast du den Barbie-Film gesehen?
Nein.
Hast du noch nicht?
Nein.
Kann ich wirklich empfehlen.
Gut.
Sehr, sehr, sehr witzig. Aber wenn ich zurückkommen darf, du hast, hast du ihren Namen gegeben?
Ja, ich habe sie Katharina genannt.
Katharina. Und weil du strahlst so, wenn du jetzt von ihr erzählst, ich finde es für mich noch ganz absurd. Man kennt das ja so von Kindern, dass die irgendwie so imaginäre Freunde oder so haben, aber ich will gar nicht imaginär sagen, weil deine Schwester hat ja reell, wenn auch nur sehr, sehr kurz neben dir existiert und irgendwie ist es ja auch ein berechtigtes Gefühl, wie man es so schwer, kann man Gefühle immer nur so schwer beschreiben. Willst du es trotzdem versuchen für also mich und die Menschen da draußen, wie man sich das vorstellen kann, wenn da gefühlt jemand ist, der da eigentlich auch war, aber nicht sichtbar?
Ich habe mich immer gefühlt, als würde ich amputiert durch die Welt laufen. Also mir fehlte einfach eine ganze Hälfte. So, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht komplett. Auf der anderen Seite dieses eben Betrauern, wenn man Zwillinge gesehen hat, die haben sich, die verstehen sich. Oder wir hatten auch Zwillingsfreunde, die dann gesagt haben, ja, wir haben uns morgens angezogen, der eine wohnt in Düsseldorf, der andere in Berlin, wir haben uns irgendwo getroffen, wir hatten beide komplett die gleichen Klamotten an. Ich habe immer gemerkt, das gab einen Schmerz, den andere so nicht nachvollziehen konnten. Also da war in mir dieses Gefühl, aha, also so wäre das, wenn es mich eben zweimal tatsächlich gäbe.
Wie lange ging das dann so mit deiner Schwester und dass du diese Fragen hattest und dieses Gefühl, du bist nur halb oder gibt es da irgendwie, kannst du dich da erinnern?
Also dieses Gefühl hat nie aufgehört, dieses Gefühl amputiert zu sein oder nur halb zu sein, das hat mich ein Leben lang bis zu einem intensiven, wie soll ich sagen, Aufarbeiten begleitet. Aber der 11. Geburtstag war für mich heute, würde ich sagen, wie eine Retraumatisierung. Mhm. Und kriegte aber an dem Tag auch das erste Mal meine Regelblutung. Mhm. Und dieses, dieser Schock, dieses Blut dann zu meiner Mama und habe ihr das mitgeteilt. Die sagte bloß, ach herrje, jetzt hast du das jetzt schon. Und irgendwie machte das wie so ein Vorhang, so empfinde ich das heute noch, der ging einfach runter. Ich habe mich irgendwie vor mir selber geschämt, mich verdammt und ich wollte auf einmal auch das Gefühl loswerden. Da gibt es noch jemanden. Ich habe gedacht, ich bin vielleicht verrückt, man sollte mich vielleicht mal untersuchen. Und dann auf einmal kamen immer mehr so dunkle Gedanken eben. Es ist gar nicht gut, dass ich hier bin, ich sollte gar nicht hier sein. Und ich habe auch hier überhaupt gar keinen Platz auf dieser Erde. Und dazu kam noch, dass dieses innere Gefühl, ich bin so dick, ich habe mich zu dick gemacht auf dieser Erde. Und also es gab eben diesen langen Weg der Depression. Und mit 13 habe ich dann gemeint, ich müsste jetzt etwas gegen mein Übergewicht tun. Ich war immer ein schlankes Kind. Dann erzählte meine Mama mir, dass eine Nachbarin, sie hat sich noch falsch ausgedrückt, mit Apfeltabletten abgenommen hätte. Und ich wusste noch nicht mal, was meint sie für Apfeltabletten. Heute weiß ich, dass es Laxantien sind, womit so viele Frauen versuchen abzunehmen. Und bin dann in die Apotheke gegangen und habe gesagt, ich hätte gern Apfeltabletten. Und der Apotheker, der hat mir einfach Laxantien hingeschoben und hat eben gesagt, 4,50 Mark. Und damit hatte ich diese Tabletten, wusste noch nicht mal, was das für Tabletten sind, aber habe gedacht...
Mit 13 hat er
ja,
dir die gegeben?
Ja, ganz genau, hat er mir die einfach mitgegeben. Mhm. Und ich habe festgestellt, oh wow, mit den Dingern kann man ja irgendwie dann doch abnehmen. Und eines Tages war es dann so weit, dass ich nach jedem Ei, nach jedem Schluck Wasser, nach allem Möglichen, was ich nur klein gegessen habe am Tag, bis zu 1.500 Stück in der Woche manchmal verbraucht habe und bis zu 300 Stück am Tag
Tabletten
genommen habe. Und dann praktisch mit dem geraden Weg in die Magersucht hineingekommen bin.
Okay. Mhm. Und wie wieder raus? Ist jetzt für mich die hoffnungsvolle Frage.
Ja, also erstmal, so schnell ging es eben leider nicht raus, sondern es war einfach so, dass ich dann noch ein Praktikum gemacht habe und ich eben festgestellt habe, wie man eben an diese Tabletten rankommt. Ich dann dadurch ganz Berlin abgefahren bin mit der Bahn, um immer die verschiedenen Apotheken abzuklappern, um diese Tabletten zu bekommen. Und es war dann eine richtige Sucht. Ich habe auch ganz viele Sachen von mir, Anziehsachen verkauft, Dekorationen verkauft.
Beschaffungskriminalität.
Später, ganz genau, wirklich. Habe ich meine Eltern ganz doll bestohlen, damit ich an diese Dinger rankomme. Und irgendwann, ich habe so mit 68 Kilo angefangen, war ich dann bei 46 Kilo.
Oha.
Und habe gemerkt, dass es irgendwie so nicht weitergeht. Und
wie alt warst du da?
15.
Mhm. Muss aber doch aufgefallen sein, oder? Dass es dir nicht so gut ging. Also wenn man so viele Tabletten nimmt, hat das ja bestimmt ein bisschen Einfluss auf den Organismus.
Also meinen Eltern ist es nicht so aufgefallen, die haben so viel gearbeitet. Es ist dann einfach so aufgefallen, dass ich im Sport nicht mehr die Leistung gebracht habe, ich unkonzentriert gewesen bin und meine Leistung natürlich auch in der Schule unter Konzentrationsstörung total gelitten haben. Und daraufhin haben die Lehrer mich zu einem Gespräch gebeten und haben festgestellt, eben, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Und dann hat die Schule meine Eltern informiert und ihnen mitgeteilt, dass ich jetzt entweder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen soll, weil ich anscheinend ja total unterentwickelt bin, oder eben auch ja, psychologische Hilfe. Und dann hatte ich eine Therapiestunde irgendwo in Schöneberg und wir sollten uns dort alle auf den Boden legen und sich vorstellen, wie schön es doch ist und wie geborgen so ein Uterus sein kann. Und wir sollen uns mal vorstellen in dieser vorgeburtlichen Phase, wie wir uns dort im Mutterleib bewegen. Und das war für mich einfach so ein Schock. Ich bekam Panik, ich kriegte keine Luft mehr. Und diese Albträume aus der Kindheit kamen wieder. Dazu kam noch dieses Gefühl, mich umgeben lauter Fetzen, wie Blutfetzen, wie blutige Bettlaken. Und ich bin aus diesem Raum rausgerannt und habe gesagt, die sind da ja alle total bekloppt. Und ich gehe da nie wieder hin. Ich bin da auch nicht mehr hingegangen.
Das klingt echt gruselig, als würdest du dich an irgendwas erinnern, was du schon mal erlebt hast, nur pränatal. Heftig, hast du jemandem davon erzählt? Oder?
Nein, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht habe, ich bin jetzt, ja, ich bin ein bisschen durchgeknallt und irgendwie, ich werde vielleicht mal ganz verrückt werden und habe gedacht, wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen die gleich, naja, eben dann muss Andrea gleich eingewiesen werden und davor hatte ich Angst. Und dann gab es noch eine Begebenheit, eben mein Vater feierte seinen 50. Geburtstag. Man hat ja eine Essfressbrechstörung, also habe ich schön am Buffet mir den Teller vollgeladen und meine Tante und meine Cousine haben mich angeguckt und haben gesagt, also Entschuldigung, die wird immer dünner, dann so ein Teller, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann sind sie zu meiner Mutter und zu meinem Vater und haben gesagt, du mit eurer Tochter stimmt doch irgendwas nicht. Und da sind sie aufmerksam geworden und ich habe mich frühzeitig wieder verabschiedet und in der Nacht, ich habe mich sehr oft übergeben, manchmal 8 bis 12 Mal in der Nacht und habe den Föhn immer laufen lassen, damit ich mir den Bauch wärmen kann, weil ich solche Krämpfe hatte. Und in dieser Nacht standen die auf einmal alle vor der Badezimmertür und haben gesagt, Andrea, was ist los, was machst du hier? Und ich habe einfach nur so reagiert, weil ich so schockiert war, dass ich jetzt aufgeflogen bin, habe die Tür aufgerissen und habe ihnen einfach nur gesagt, kann man hier nicht mal in Ruhe auf Toilette gehen? Und damit war das aber für meine Eltern erstmal beendet. Die haben auch nichts weiter unternommen. Nur ich habe für mich halt einfach gewusst, ich brauche jetzt Hilfe und ja, und war völlig verzweifelt.
Und gab's dann von irgendwo Hilfe?
Ja, meine Tante hat tatsächlich am nächsten Tag mich irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber zu sich in die Wohnung gebeten. Und dann habe ich ihr alles erzählt. Ich weiß nicht, warum ich den Wunsch habe zu sterben. Und gleichzeitig möchte ich eigentlich leben. Und der Arzt hat gesagt, so, wenn ich so weitermache, dann kann ich später auch keine Familie gründen, keine Kinder bekommen. Und habe ihr mein ganzes ja, Elend geklagt, dass ich doch eigentlich immer Familie wollte und dass ich doch Kinder so liebe.
Und deinen Eltern hattest du davon in der Ausführlichkeit nicht erzählt. Und wie hat sie reagiert?
Sie hat zu mir gesagt, Andrea, ich möchte gern für dich beten. Und ich habe das dann zugelassen. Und sie hat dann für mich gebetet, dass ich ins Leben finde und dass ich Freude am Leben bekomme und dass ich ja Hilfe bekomme und auf meine Fragen auch eine Antwort vom Himmel oder auch von meinen Eltern erzählt bekomme.
Okay, und dann ist das Gebet erhört worden?
Ja.
Okay.
An einem Tag mit 17 Jahren kam auf einmal die Bombe.
Und zwar?
Es ist so gewesen, dass wir an dem Tag zur Gemeinde gefahren sind und da ging es um den Paragraph 218, 219. Und die haben alle gesagt,
Abtreibungsparagraph.
Ganz genau.
Gegen die es nicht wissen.
Ja, richtig. Und da haben dann die Pastoren der Gemeinde gesagt, lasst uns doch für die Politiker beten, dass sie gute und weise Entscheidungen treffen. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich im Grunde komisch, ne? Ich meine, ich war ja auch im Biologieunterricht. Wieso habe ich erst mit 17 so richtig verstanden, hallo, was jetzt abtreiben? Ja, ich war völlig geschockt. Also ich hatte an dem Tag, das weiß ich noch, das Gefühl irgendwie so, also ich war wie eingefroren. Also ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe einfach die Welt nicht mehr verstanden, dass es Frauen gibt, die anscheinend ihre Kinder abtreiben.
Und dann Deine Eltern waren da ja nicht dabei.
Meine Mama war dabei.
Ah, deine Mama war dabei.
Mhm.
Und hat sie irgendwie darauf reagiert?
Wir sind dann gemeinsam nach Hause gefahren im Auto, alleine. Und irgendwann platzte es so auf halbem Wege aus mir raus. Und ich habe ihr dann gesagt, Mama, also du weißt ja, ich bin ein liebes Mädchen.
Okay.
Aber wenn ich sowas höre, dass Frauen ihre Kinder abtreiben, dann möchte ich die alle an die Wand stellen und abknallen.
Hast du ihr gesagt?
Ja.
Oha. Jetzt würdest du diesen Satz nicht mehr sagen, richtig?
Ich habe ihn auch gleich im Auto komplett bereut. Ja. Also ich war selber schockiert, dass ich so etwas gesagt habe, aber der ganze Schmerz kam einmal aus mir raus.
Und dann?
Dann ist sie sofort rechts rangefahren und hat mir gesagt, dann musst du mich auch an die Wand stellen und abknallen. Und ich habe gesagt, Mama, wieso du? Du bist doch eine liebe Mama.
Und dann hat sie dir alles erzählt?
Ja. Dann hat sie mir erzählt, dass sie diese Abtreibung ja, hat durchführen lassen, dass es stimmt, was ich immer geglaubt habe, dass ich ein Zwilling wäre. Sie hat bestätigt, dass ein Zwilling ausgeschabt wurde. Sie hat bestätigt, dass diese ja, Gedanken und Gefühle, die ich habe, nicht von mir erfunden sind. Und sie hat mich auch von ganzem Herzen um Vergebung gebeten und mir gesagt, dass sie mich lieb hat und dass sie das schon gleich danach bereut hat. Und dass sie ja, eigentlich das in die Welt hinausschreien möchte, dass das einfach so viel Schmerz und Konsequenzen mit sich bringt und dass sie mich einfach ganz doll um Vergebung bitten möchte. Und wir haben beide dann einfach ganz doll geweint im Auto für eine lange Zeit. Und dann haben wir einfach auch nur noch geschwiegen. Und ich weiß noch, für mich, erstmal gab es für mich eine riesen Erleichterung. Ich bin nicht bescheuert. Ich muss nicht eingewiesen werden. Ich habe es immer gewusst. Ja, es ist so. Ich bin ein Zwilling. Und ich darf jetzt endlich weinen.
Stand es für dich zur Frage deiner Mama zu vergeben oder abgesehen vom Miteinander weinen, was, glaube ich, schon was extrem Wertvolles ist. Wie bist du ihr begegnet oder was hast du ihr gesagt?
Also an dem Tag im Auto habe ich ihr von ganzem Herzen vergeben.
Im selben Moment?
Ja.
Wow.
Schwer wurde es aber, weil man auf einmal bemerkt, ja, aber da ist ja eigentlich noch dieser Schmerz und diese ganze Vergangenheit und man möchte natürlich ein friedliches, harmonisches Leben.
Also ihr habt dann nicht weiter darüber gesprochen oder das verarbeitet?
Das Thema blieb weiterhin dann ein Tabuthema in der Familie. Und dann hieß es auch immer wieder, sprich nicht auch mit dem Papa darüber, weil das verletzt den, das tut dem weh und der denkt, dass du ihm nicht vergeben hast. Also habe ich wieder geschwiegen.
Wer hat das gesagt?
Meine Mama.
Okay. Mhm. Und mit ihr konntest du auch nicht drüber sprechen?
Nein, ich habe ihr immer erzählen wollen oder ich wollte ihr von den Erlebnissen erzählen aus der Kindheit, eben wie ich mich gefühlt habe oder warum ich magersüchtig geworden bin. Und für sie war es dann leider immer so, als würde ich ihr die Schuld für dieses Leben geben.
Ja.
Und bei mir war es eher der Wunsch, mit ihr über diese Dinge zu sprechen.
Wie ist jetzt die Beziehung? Also
ja.
Jetzt sprichst du so reflektiert darüber als...
Ja.
Wer hat die jetzt schon nochmal angegangen?
Also sie hat auch mitbekommen, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Auf der einen Seite in Psychotherapie, auf der anderen Seite auch in der Seelsorge. Und das durfte ich ihr dann alles schon mitteilen, dass ich gespürt habe, dass in mir sich was bewegt, dass etwas heil wird. Und als dieses ganze traumatische Erleben mal so richtig in einer Seelsorgestunde nach oben gekommen ist, also dass ich angefangen habe zu weinen, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe mich zu dick gemacht im Bauch meiner Mutter und deswegen ist meine Zwillingsschwester gestorben und ich habe sowieso keinen Platz auf dieser Erde und die Seelsorgerin mir gesagt hat, ich darf mir jetzt einen Quadratmeter aussuchen und da stelle ich mich hin und ich werde jede Woche immer mehr Quadratmeter Leben einnehmen, bis ich eines Tages sage, okay, jetzt gehört mir die ganze Welt und das habe ich auch so gemacht und das habe ich auch meiner Mama immer wieder mitgeteilt und darüber hat sie sich eigentlich auch wirklich gefreut.
Und aktuell heute ist es so, dass es deiner Mama auch nicht so gut geht. Sie ist mittlerweile auch 81.
Mhm.
Und wie ist gerade zwischen euch, kann man das so sagen?
Mhm. Irgendwann habe ich so gemerkt, Andrea, du hast ihr alles vergeben. Und das hat nicht nur mit der Vergangenheit zu tun, sondern auch jetzt den Zustand, wo sie am Lebensende ist. Und ich bin ein Tag dann zu ihr ins Pflegeheim gefahren und habe ihr gesagt, weißt du, Mama, wir beide haben ja immer so unsere Triggerpunkte. Und wir haben uns schon ganz viel vergeben. Aber ich habe heute alkoholfreien Wein mitgebracht. Und weißt du, was wir heute feiern? Wir feiern jetzt die Versöhnung unseres Lebens. Und seit dem Tag hat sich wirklich was gedreht. Und ein paar Tage später sagte sie mir dann, wie schön es ist, dass ich sie im Pflegeheim besuchen komme. Und sie hat mir einfach nochmal von ganzem Herzen gesagt, danke, Andrea, dass du mir alles vergeben hast. Es gab auch noch in der Zeit eine Begebenheit, wo sie mir gesagt hat, Andrea, ich bin jetzt so weit und ich möchte einfach dir sagen, dass ich deiner Schwester einen Namen gegeben habe. Und ja, ich habe dann da gesessen und gestaunt und sie hat mir dann gesagt, sie würde Alexandra Sophie heißen. Okay. Und dann haben wir wieder beide da gesessen und geweint. Mhm. Und das sind so Momente im Leben, wo ich festgestellt habe, es kommt wirklich darauf an, was wir mit unserem Leben machen und ob wir wirklich vergeben.
Aber das stelle mir auch schwer vor, das ist dann so eine Vergebung, die man vom Verstand her weiß, es ist wichtig, dass man vergibt, mhm. Ja, aber dass es dann auch ins Herz rutscht, vom Kopf runter. Und denkst du, dass es bei deiner Mama jetzt der Fall ist, spätestens nach eurem Wein?
Ja.
Ja?
Ja.
Na, herrlich.
Es ist bei ihr tatsächlich jetzt richtig tief angekommen. Die für uns beide ist dieser Fall tatsächlich abgeschlossen. Mhm.
Und wie war es dann väterlicherseits? Wie war es für deinen Papa?
Ja, da gab es eine Begebenheit, die habe ich mir so überhaupt niemals vorstellen können. Also 2019 ist er an einer Herzinsuffizienz gestorben. Und wir haben ihn dann am Ende des Lebens palliativ betreut. Und ich hatte dort viel Zeit mit meinem Papa. Und ich habe mich oft an sein Bett gesetzt und wir konnten über vieles sprechen. Mhm. Und dann hat er zum Schluss noch einen Satz gesagt, weil er da schon wusste, dass ich jetzt diesen Beruf ausübe, für Schwangere Not da zu sein und Schwangerschaftskonfliktberatung durchführe, habe ich damit nicht gerechnet, dass er am Sterbebett eben gesagt hat, dass er einfach so stolz auf mich ist. Und diesen Moment werde ich einfach nie vergessen. Und er hat sehr, sehr viel, ich nenne es mal so, an Heilungskraft in mir hervorgerufen.
Und wahrscheinlich auch in ihm.
Ja, ich denke schon.
So, dass er dann in Frieden,
ja,
oder ihren friedvollen, ja, versöhnlichen Abschied miteinander hattet.
Ja.
Puh, das Beste, was man sich für die letzten Lebenstage vorstellen, ja, kann. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, im Gegenteil. Wie es so oft ist, aus dieser dunklen Phase, schwierigen Phase, und jetzt dem Vergebungsprozess mit deiner Mutter ist auch viel Neues entstanden. Ja. Finde ich eins der schönsten Sätze, die du heute gesagt hast, dass dein Papa sagte, ich bin so stolz auf dich, auch auf deine Arbeit. Magst du noch ein bisschen mehr über die Arbeit erzählen, die du gerade tust?
Also vor, ja, eben schon 20 Jahren ungefähr habe ich mich mit diesem Thema ja auseinandergesetzt. Mhm. Und später habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass nicht jede Frau das einfach so wegsteckt oder eben verdrängt und damit trotzdem schmerzlich umgehen muss. Und dann habe ich mich mit dem...
Ja, die Erfahrung des Abtreibens.
Ganz genau, mhm, danke. Und dann habe ich mich mit dem Paragraphen 218, 219 natürlich auseinandergesetzt und habe mir einfach vorgestellt, okay, ist es möglich, das auch auf einer neutralen Ebene durchzuführen?
Und neutrale Ebene heißt dann?
Mal zu schauen, warum empfindet sie jetzt, dass sie das Kind zu diesem Zeitpunkt nicht bekommen kann. Und für viele Frauen scheint es erstmal das Aus von allem zu sein. Also manche denken, okay, jetzt habe ich keinen Partner oder jetzt kann ich nicht mehr weiter studieren oder ich habe nicht genug Geld. Oder auch sie spüren, dass sie selber eine Geschichte haben, wo so viel Ablehnung im Leben vorgekommen ist, dass sie sagen, ich möchte meinem Kind das nicht auch antun. Ich werde bestimmt keine gute Mutter sein. Mhm. Mhm. Aber die letzten Jahre, diese vielen Beratungen, ich habe jetzt über knapp 900 Beratungen hinter mir in den letzten 10 Jahren, mhm, dass ich heute wirklich ganz anders empfinde. Deswegen sage ich auch, es hat auf der einen Seite zwar keiner das Recht zu sortieren, welcher Mensch darf leben, wer nicht, und ja, dieses Gefühl, ich möchte auch leben und ich musste lange in dieses Leben zurück mich kämpfen, um zu sagen, keiner hat das Recht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Aber ich habe auch nicht das Recht, andere Menschen zu verurteilen oder eben selber zu sagen, ich bin der Richter. Denn ich habe wirklich festgestellt, dass die Frauen sich das nicht leicht machen und dass dahinter wirklich viele, viele Missstände und Probleme stecken und eine Frau nicht einfach so abtreibt.
Danke, dass du das sagst. Grundsätzlich, glaube ich, sollten wir alle weniger verurteilen. Mhm. Und du berätst jetzt.
Jawohl.
Sagt man das, werdende Mütter? Oder?
Schwangere im Konflikt.
Schwangere im Konflikt, ja. Sagt man. Mhm. Okay.
Wir sprechen über uralte Gefühle und Ängste.
Okay.
Und kommen dann meistens zu dem Ergebnis, dass sehr oft das Kind gar nicht das Problem darstellt, sondern das Kind einfach nur anzeigt, in meinem Leben läuft es nicht rund und ich brauche eigentlich Hilfe und ich brauche Zukunft und Hoffnung.
Okay, spannend. Spannender Ansatz. Und was sagst du dann den Frauen oder was sagt ihr?
Also
den Familien vielleicht auch?
Ich sage erstmal ganz, ganz wenig. 90% höre ich nur zu und versuche in den Fragen, die ich dann stelle, dass die Klientin sich tatsächlich mal sich selbst diese Fragen stellt und ihre Lösungsansätze selbst findet. Also praktisch ihren Lösungsweg selbst erarbeitet. Ich gebe ihr nichts vor, ich lege ihr nichts in den Mund, ich stelle nur Fragen. Und daraus hin ergibt sich eben dann meistens das Ergebnis der Frau. Wenn aber eine Frau sehr ambivalent ist und sie zum Beispiel an dem Tag sagt, Frau Müller, das Gespräch war sehr schön und ich fühle mich auch irgendwie erleichtert, aber ich bin immer noch im Zweifel, ob ich das schaffe mit dem Kind. Dann bieten wir ihr weitere Beratungsstunden an und auch da, wenn sie möchte, Lösungsansätze, wie wir sie begleiten können. Oder auch, es gibt wunderbar von jedem Bezirk oder auch im Bundesland die frühen Hilfen, sodass man früh genug den alleinerziehenden Müttern oder den Familien helfen kann. Und wir darauf auch einen Blick haben, dass es Mutter und Kind dann auch gut geht. Und in unserem Verein arbeiten wir so, dass wir die Frau begleiten bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes und auf Wunsch auch bei der Geburt.
Also so oder so kann man sagen, euer Verein ist für das Leben. Ob für die Familie, die Frau oder das Kind. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich die ein oder andere Dame oder Frau heute auch zuschaut. Was würdest du jetzt mit all deiner Erfahrung in all deiner Arbeit und was du selber erlebt hast, den Frauen da draußen mitgeben, die im Konflikt sein könnten? Also jetzt hier die Möglichkeit, sich da draußen zu wenden.
Danke. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich einladen, nochmal darüber nachzudenken und vielleicht auch Kontakt aufzunehmen, falls Sie gerade im Schwangerschaftskonflikt sind und zu schauen, welche Lösungen es für Ihr Leben und Ihre Situation gibt. Und es spielt gar keine Rolle, ob Sie vielleicht schon in einer staatlichen Beratungsstelle gewesen sind, einen Beratungsschein in der Hand haben und vielleicht sogar schon der Abtreibungstermin für Sie geplant ist. Wenn Sie vielleicht spüren, dass Sie in vielen Dingen unentschlossen sind und auch spüren, dass Sie im Leben oft Entscheidungen bereut haben, wo Sie erst geglaubt haben, dass diese Entscheidung für Sie ja lebensbereichernd sind, möchte ich Sie einfach ganz herzlich einladen, nochmal drauf zu schauen, ob diese Entscheidung für Sie die richtige ist.
Danke dir vielmals. Es würde mich noch interessieren, hast du Pläne, hast du Wünsche für die Zukunft, für deinen Verein oder auch privat?
Ja.
Wie geht's weiter?
Also erstmal hoffe ich und wünsche mir, mit meinem tollen Mann noch mal 30, 40 Jahre verheiratet zu sein.
Oha.
Und ja, auch ganz viele Enkelkinder. Aber auch beruflich wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir dieses Tabuthema in unserem Land wirklich trennen zwischen eben Ja und Nein und die Auswirkungen noch einmal anschauen und auch diesen Blickwinkel, wenn ich höre, dass Kinder bis zur 24. Woche laut Studie nichts spüren sollen im Uterus der Mutter, also keine Schmerzen, weil die Nervenverbindungen noch nicht komplett vom Gehirn mit den anderen Nerven verbunden sind, dann möchte ich einfach ja die Politik und die Wissenschaft auffordern, nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen und wünsche mir da einfach eine ja, größere Aufmerksamkeit, nicht in Bezug auf meine Person, sondern in Bezug auf dieses Thema Abtreibung und welche Auswirkungen es auf die nächsten Generationen hat, auf die Kinder und Kindeskinder.
Ja, ich danke dir. Wahrscheinlich kennst du die offiziellen Zahlen besser. Ich glaube, es sind knapp 100.000
Richtig.
Pro Jahr, die abgetrieben werden.
Ja.
Ich bin gerade, ich weiß nicht, ob das hier Platz hat, bevor ich noch Danke und Tschüss sage. Weiß auch irgendwie von 10.000 Abgetriebenen knapp, die eigentlich die Diagnose Trisomie 21 haben. Und ich habe gerade aktuell meine erfrischendste Berufserfahrung, weil ich hier im Rambazamba-Theater arbeite. Und auch der Regisseur, mit dem ich arbeite, Kultregisseur Leander Hausmann, wir beide sind uns einig, wir wollen eigentlich nie wieder zurück an das normale Staatstheater, weil wir so überflutet werden an empathischen, einfühlsamen Menschen, die dieses Symptom, diese Diagnose Trisomie 21 haben. Und gerade erfahre ich so am eigenen Leib, wow, das Leben ist so viel lebenswerter, als wir oft glauben, was uns gesagt wird. Aber wie gesagt, eigentlich will ich mir da gar keine weiteren Kommentare erlauben, wie du sagst. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt nicht nur Ja-Nein. Ich danke dir, Andrea.
Ich danke dir.
Dass du deine Geschichte geteilt hast, sie sogar mit mir geteilt hast. Mhm. Ich danke dir für deine offenen Worte, deinen Einblick in deine Gefühlswelt, sogar in deine Schmerzen und wunden Punkte deiner Familie. Ich denke und glaube, es war eine extreme Bereicherung für alle Menschen da draußen, eine Sensibilität für dieses Thema zu bekommen. Und ich wünsche dir für die Vereinsarbeit und für deine Familie, deine Kinder und Enkelkinder, ja, mehr als nur alles Gute. Mhm. Du bist frisch gebackene Oma. Ich durfte schon ein Enkelkind-Foto sehen, kaum zu glauben oder kaum vorstellbar, dass da all das nicht gewesen wäre, wenn der Engelmacher erfolgreich gewesen wäre. Und hoffe, dass wir uns ganz bald wieder begegnen und ich eines Tages deine Kinder und Kindeskinder
das würde mich sehr
mal
freuen.
Rumhüpfen sehen darf. Danke für die Zeit.
Danke dir.
Und danke auch euch da draußen fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen habt oder ihr neugierig seid, was wir noch für schöne Gespräche führen, dann abonniert den Kanal und dann sage ich bis zum nächsten Mal.